ARD. Der Sonntagsbrunch mit Stefan Bischoff und Bodo Wartke. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Herzlich willkommen an Barbaras Rhabarberbar.
Es war einmal in einem kleinen Städtchen, da lebte ein Mädchen namens Barbara.
Worte werden alleine dadurch sexy, wenn man sie besingt und bereimt.
Und diese Barbara war im ganzen Land für ihren abartig guten Rhabarberkuchen bekannt.
Das Talent, was ich habe, ist auch aus einer Not heraus geboren.
Ja, dieser Kuchen war geradezu bombastisch und die Nachfrage danach erstarkte drastisch.
Und jetzt der internationale Erfolg ist so ein Add-on. Also das ist natürlich total wundervoll, aber eben nichts, worauf ich hingearbeitet habe und als es dann eintrat, dachte, endlich.
Barbara eröffnete noch im selben Jahr eine Bar und nannte sie Barbaras Rhabarberbar.
Bodo Wartke serviert in dieser Sonntagsbrunch-Folge von MDR Sachsen hier in der ARD Audiothek nicht nur leckeren Kuchen, sondern auch Lebensein- und Ansichten eines immer noch staunenden Menschen, der die Sprache zum Klingen bringt. Nicht ganz grundlos, auch das soll gleich schon mal gesagt sein. Man macht sich einen Reim auf etwas, sagt das Sprichwort. Bodo Wartke macht sich auf alles einen Reim und ist dadurch inzwischen ein internationaler Star. Aus Bad Schwartau in die Welt. Bodo Wartke, Musikkabarettist, Poet, Multitalent. Herzlich willkommen.
Hallo.
Und ein Bühnenkünstler, der auch noch zeitig aufstehen kann.
Naja, spätestens.
Und pünktlich ist.
Ja, danke. Also spätestens, wenn man ein Kind hat, bleibt das ja nicht aus, morgens aufstehen zu müssen.
So, dass es zwangsläufig so ist.
Ja, aber auch nicht das Schlechteste. Man hat einfach mehr vom Tag. Die Herausforderung ist natürlich, die beiden völlig unterschiedlichen Biorhythmen in Einklang zu bringen. Also wenn ich auf Tour bin, muss ich abends um 8 auf dem Höhepunkt meiner Energie sein. Und wenn ich zu Hause bin und mich um meinen Sohn kümmere, muss ich morgens um 8 auf dem Höhepunkt meiner Energie sein.
So, und das besser ist halt, um 6.
Ja, eigentlich, ja. Also der Übergang von Kita zu Schulkind sorgt ja dafür, dass man schon noch ein bisschen länger schlafen kann.
Ach so, groß ist er schon.
Ja, er geht jetzt in die 3. Klasse. Und wir sind zum Glück auf der einzigen Schule, wo die erste Stunde nicht vor 8.30 Uhr beginnt. Das ist deswegen die Schule, wo alle hinwollen. Aber es gibt auch eine 0. Stunde, die beginnt dann um 7.40 Uhr, aber es ist dann eben als 0. Stunde deklariert, also als der absolute Ausnahmefall von der Regel.
Und dann sind Sie ja, Ihr Tourplan ist sehr dicht hintereinander unterwegs, da sind Sie dann wahrscheinlich diese Wochen nur mal kurz zu Hause.
So
dann
war das bisher. Also bisher habe ich immer so 4-5 Auftritte am Stück versucht zu machen und dann mindestens eine Woche frei zu haben, idealerweise auch ein Wochenende, wo ich halt mal so normale Sachen machen kann mit meinem Sohn. Die andere Familie entweder auch am Wochenende mit ihm machen. So. Und das machen wir jetzt bei meiner kommenden Frühjahrstour zum ersten Mal anders, dass wir wirklich 6 Wochen am Stück auf Tour sind, aus logistischen Gründen. Also ich habe ja auch ziemlich viel Geraffel dabei und Instrumente und ein Bühnenbild und eine tolle Lichtinstallation. Und all das muss eben ja auch möglichst effizient und ressourcenschonend transportiert werden. Mhm. Und da lag es dann einfach nahe, tatsächlich, wie Pop-Bands das auch machen, mit einem Nightliner unterwegs zu sein. Das probieren wir jetzt mal aus.
Mhm.
Und ja, spannend.
Da müssen Sie denn den Biorhythmus nicht dauernd wieder wechseln?
Ja, naja, wir haben das so ein paar Tage schon ausprobiert im Herbst. Und ich kann im Bus nicht so gut schlafen, habe ich gemerkt, weil das einfach ruckelt. Ich kann aber sonst auch nicht so gut schlafen. Deswegen frage ich mich gerade, ob es am Bus liegt oder andere Ursachen hat. Der große Vorteil ist der, wenn man morgens da ist, ist man da. Also ich hatte einen Auftritt in Trier und war morgens schon vor Ort. Und das ist ja wirklich eine wunderschöne Stadt. Und ich hatte Zeit, ein bisschen rumzulaufen, einen Kaffee zu trinken, mir dann noch ein kleines Gedicht auf Trier auszudenken für den Social-Media-Post, den dann aufzunehmen vor der Porta Nigra, also dem Wahrzeichen der Stadt.
Natürlich.
Und das ist ja alles so in fußläufiger Umgebung.
Mhm.
So, und dann hatte ich sogar noch Zeit, mir einen Mantel zu kaufen. Ich brauchte einen Mantel und so bin dann so einem Mantelladen vorbei und dachte, ja Mensch, hier hast du Zeit,
lass
mal eben. Und bin danach dann durch die Stadt, durch die schöne Altstadt zum Veranstaltungsort geschlendert und traf da so um 15.01 Uhr zu der Zeit, zu der ich sonst auch eintreffe, für Soundcheck, Vorbereitung der Show, pipapo. Mhm. Nur mit dem Unterschied, dass ich an anderen Tourtagen dann bis dahin im Zug saß, mit ungewissem Ausgang. So. Man sitzt im Zug, völlig überfüllt, weiß nicht, kriege ich den Anschlusszug nicht, oh Gott, Verspätung, was, wenn ich den verpasse. Also so der übliche Hassel, den man einfach hat, wenn man mit der Bahn unterwegs ist. Und den hatte ich da mal nicht. Und da dachte ich, ach guck mal, so kann das also auch sein. So, und man kriegt endlich auch mal ein bisschen was von der Stadt mit, wo man abends auf der Bühne steht. Sonst kenne ich die Städte ja quasi nur, also ich kriege ja sonst nichts von denen mit. Ich kenne die Bahnhöfe und die Veranstaltungsorte und die Hotels. So, und das sind ja nun nicht immer unbedingt die allerschönsten Orte einer Stadt.
Nee. Ja, und wenn man da raustritt, ja, klar. Und es klingt so ein bisschen gut organisiert, klingt auch nach großer Professionalität.
Ja, ich habe ein tolles Team.
Ja.
So, also tolle Leute, mit denen ich das Privileg habe, zusammenarbeiten zu dürfen. Ja.
Hatte ich auch das Gefühl so in der Organisation, dass ich gedacht, das ist ein wohlorganisiertes mittelständisches Unternehmen.
Wir sind eine GmbH und Co. KG, das stimmt. Ja.
Ja. Ja, ist das so passiert, weil das so gewachsen ist? Oder war das Ihr Plan, dass Sie da irgendwie Ruhe haben und sagen, ich will Kunst machen und der Rest...
Naja, also künstlerische Freiheit war schon immer mein Bedürfnis und mich nicht korrumpieren lassen oder anbiedern zu müssen. Begonnen hat es so ein bisschen halt auch aus der Not in Anführungsstrichen. Wir wollten halt, dass bestimmte Dinge stattfinden. Mit wir meine ich zuvorderst meinen Regisseur und mich. Also er ist einer meiner längsten Freunde. Er begleitet mich seit Anfang an, hatte von Anfang an Bock, meine Programme zu inszenieren. Hat das auch richtig gelernt. Er ist halt Film- und Theaterregisseur. Und wir lernten uns während unserer Zivildienstzeit kennen. Und da hat er mir das schon gesagt, so ey, ich möchte Regie für dich führen.
Da waren Sie ja auch schon auf dieser Spur. Sie haben mit 19 Ihr erstes Konzert gegeben,
stimmt,
in der Schule.
Richtig,
so, genau. Hatten Sie zwar noch vor zu studieren, aber...
Ja, also ich habe es dann auch noch versucht. Ich habe ja zwei Studiengänge erfolgreich abgebrochen. Aber ich bleibe kurz noch bei der Frage, wie es dazu kam. Also, und wir haben zu zweit angefangen und dann war klar, okay, ich würde gern eine CD machen von meinem ersten Programm. Ich frage mal bei Plattenfirmen nach. Und keiner hatte Bock, die rauszubringen. So haben wir gedacht, gut, wenn wir wollen, dass es passiert, dann müssen wir das selber machen.
Kein Mensch kennt Bodo
Wartke. Ja, oder wie auch immer die argumentiert haben. Das ist natürlich jetzt anders, jetzt würden sie gern. So, aber jetzt können wir sagen, danke, jetzt machen wir das selber. So,
und machen das schon von Anfang an selber.
Ja, wir haben unsere eigene Infrastruktur gegründet. Und dann habe ich eben rausgefunden, okay, was muss man machen, um eine Platte rauszubringen? Man muss eine Plattenfirma gründen. Aha, wie geht denn das? Man muss ein Gewerbe anmelden. Alles klar, wo mache ich das? Gut. Ja, was brauche ich dann? Ich brauche einen Gewerbeschein. Dann kann ich einen Labelcode beantragen bei der GVL. Den brauche ich, um eine Platte rauszubringen. Was ist denn das? Die GVL? Aha, okay, gut. So, und dann so Stück für Stück haben wir uns die Kompetenzen und Fähigkeiten angeeignet. Und haben das einfach selber gemacht. So, dann haben wir irgendwann einen Freund von Sven eingestellt, so für Presseöffentlichkeitsarbeit.
Till Tessin. Till Tessin, genau. Schöne Grüße.
Ja, richtig gerne aus. Und auch gefragt, hast du
der
Bock?
Der soll das hören.
So, wir schaffen das nicht mehr zu zweit, machst du mit? Und er, ja, super. So, und so wurde das immer größer und immer mehr. Und wie ich vorhin sagte, ein großes Privileg, es verschafft mir die Möglichkeit der absoluten künstlerischen Freiheit. Und an mich ausschließlich den Dingen widmen zu können, die ich mag, die mir wichtig sind und die ich sinnvoll finde.
Wie hat sich Ihr Leben durch Barbara verändert? Als wir uns vor 9 Jahren, ich habe nochmal nachgeguckt, es war vor 9 Jahren, das erste Mal getroffen haben, habe ich als alter Fanboy gedacht, den Typ kennt keiner, also nur die Fans, aber der ist so toll, den muss ich einfach mal einladen, den müssen wir mal vorstellen. Vielleicht ist er auch so nett, wie er auf der Bühne wirkt.
Ach, danke schön.
Ist er wirklich? Und aber ja, und jetzt tanzt die Welt nach Barbaras Rhabarber-Bar-Song.
Ja, das konnte ja wirklich niemand ahnen. Also ich selbst.
Wie hat sich Ihr Leben verändert dadurch?
Gar nicht so sehr, wie man vielleicht meint. Also ich selbst habe mich ja auch eher als Nischen-Entertainment betrachtet.
Nischen-Entertainment.
Und dachte, man muss zumindest der deutschen Sprache in gewissem Maße mächtig sein, um dieser Kunst etwas abgewinnen zu können. Und da habe ich mich anscheinend geirrt. Also weltweit können Leute sich auf Barbaras Rhabarber-Bar verständigen. Und die Freude, die ich an dieser Sache habe, transportiert sich anscheinend auch jenseits der Sprache. Also man muss Deutsch nicht verstehen können, um zu merken, Marty und ich, der Kollege, mit dem ich den Song zusammen gemacht habe, und ich, wir haben total Spaß daran. Und das zeigt sich und das hört man.
Ja.
So, also das hört man einfach unserer Art zu sprechen an, ohne dass man dafür die Worte verstehen muss. Und das ist ja total schön. Also das ist ja letztendlich auch das, was Musik imstande ist zu leisten. So die universelle Sprache, der Ausdruck von Emotionalität im Klang, der einfach keine Grenzen kennt und über Kontinente hinweg funktioniert. Mhm. Das ist ja das Wundervolle an der Musik. So, und anscheinend ist uns das gelungen, so die Freude international zu teilen. Und ja, es führt dazu, dass ich halt jetzt auch an Orten erkannt werde, wo ich das nicht für möglich gehalten hätte. Ich war im Sommer letzten Jahres mit meinem Sohn für ein paar Tage in Norditalien unterwegs und wir waren einen Tag in Venedig. Und in dem Restaurant, wo wir essen waren, sprach mich der Kellner an. Entschuldigung, sind Sie nicht der Typ von TikTok? Meine Frau ist ein ganz großer Fan. Können wir vielleicht ein Foto machen?
Und dann, auf Italienisch?
Auf Englisch. Also Englisch, er war Italiener, aber er hat mich auf Englisch gefragt. So, und die asiatische Touristin vom Nachbartisch hat das dann auch. Die stieg dann auch mit ein und hat gesagt, ja, das wollte ich Sie auch schon fragen. Ich habe mich nur nicht getraut. So, also in Venedig kennt mich anscheinend jetzt jeder.
Der Kellner in Venedig erkennt Bodo Wartke, ja. Aber so ein Ruhm auf Social Media, es ist ja mit TikTok losgegangen, da haben Australien, ich weiß gar nicht, ob man das wirklich zurückverfolgen kann, aber
kann man
zwei Australierinnen, die diese Choreografie dazu erfunden haben und getanzt haben, die dann viele, viele, viele mit hunderten Millionen Abrufen nachgetanzt haben. Das war so der Anfang, aber damit kann man ja kein Geld verdienen.
Nein, das stimmt.
Das,
also mit TikTok kann man überhaupt kein Geld verdienen.
Nee.
Also ich habe neulich mal aus purer Neugier meinen Regisseur gefragt, sag mal, was haben wir eigentlich verdient über die ganzen Videoplattformen? So, also eben nicht nur TikTok, sondern auch Instagram, YouTube.
Ja.
Und zwar nicht nur für Barbaras Rhabarberbar, sondern für den gesamten Content, der auf Social Media abrufbar ist, 547 Euro. Immerhin.
Müssen Sie aber dann auch noch teilen.
Also ich muss die GEMA-Einnahmen teilen. Barbaras Rhabarberbar ist natürlich auf Spotify.
Ja.
Und Marti Fischer hat die Musik gemacht, ich den Text. Das heißt, wir teilen 50-50 die GEMA-Einnahmen. Und das kann ich auch beziffern. Da haben wir wir haben jetzt irgendwie, weiß ich nicht, so fast 27 Millionen Abrufe auf Spotify. Das ist ja nicht wenig. Aber verdient hat jeder von uns daran 14.000 Euro. Hm. 14.000 Euro sind 14.000 Euro. Aber wenn man sich vor Augen führt, das ist wirklich ein Welthit.
Ist ein Welthit, ja.
So,
ist nicht viel Geld für ein Welthit.
Nein, nicht viel Geld für ein Welthit. So, und jetzt stellen sich vor, 27 Millionen Leute hätten sich den Song für 99 Cent bei iTunes downgeloadet oder sich eine CD gekauft, wo der drauf ist. Dann sähe das anders aus, aber ich will mich gar nicht beklagen. Also ich habe ja nicht darauf hingearbeitet oder gehofft, dass das passieren würde.
Mhm.
Ich habe ja schon einen Beruf. So, also man verdient Geld im Internet, wenn man das Influencer-Game mitspielt. Natürlich kamen dann halt auch viele Anfragen.
Werbung.
Und da habe ich halt keinen Bock drauf. Also ich singe ja sogar Lieder gegen Werbung, weil ich die so nervig finde.
Mhm.
Und ich möchte eben nicht meine künstlerische Integrität aufs Spiel setzen, indem ich jetzt Werbung mache für Rhabarberkuchen oder irgendwas.
Obwohl, wäre jetzt nicht das Schlechteste. Rhabarberkuchen?
Ich möchte eben nicht das Maskottchen von irgendeiner Firma sein. So, also wenn ich über Rhabarberkuchen singe, was ich ja tue, dann, weil ich das lustig finde und nicht, weil ich beauftragt wurde, es zu tun. Also ich finde wichtig, dass es aus einem eigenen Antrieb heraus passiert.
Ja, künstlerische Freiheit.
Ja.
Bodo Wartke möchte gern unabhängig sein.
Ja.
Ja. Kann ich gut verstehen. Ja, weil dann macht man sich schnell abhängig und guckt wahrscheinlich eher auf den Erfolg. Und wenn ich Sie richtig verstehe, war das keine Strategie zu sagen, wir brauchen jetzt nach 27 Jahren Karriere oder 26 Jahren, brauchen wir jetzt mal den Welthit.
Ja, also das kann man doch mal planen. Und was ist ja völlig unwahrscheinlich so. Was muss man tun, um einen Welthit zu schaffen? Ja, erstmal muss er auf Deutsch sein, ist ja klar. So. Und dann muss er von Rhabarberkuchen handeln und dann geht's rund. Also das ist ja, das hätte ja niemand ahnen können, dass das passiert. Das ist ja völlig irre.
Ja.
So.
Zumal man selbst als deutscher Muttersprachler mindestens 10-mal hören muss, um den Text wirklich zu verstehen. Geschweige denn, wenn man nicht Muttersprachler ist. Weil es geht so schnell.
Ja.
Und es sind, da kommt ja nach der Rhabarberbar, kommen ja dann die Barbaren und der Barbier zu den Barbaren und am Ende kommt auch nochmal Bar. Bier kommt am Ende.
Richtig. Also sämtliche Worte, in denen die Silbe Bar vorkommt, finden Verwendung. Dazu muss gesagt werden, dass ich nicht der Einzige bin, der über Barbara und Rhabarber einen Song geschrieben hat. So, das liegt ja einfach nahe. Da gibt es diverse andere. So. Und auch die Grundlage für meine Version ist ein Zungenbrecher, den es schon gab. Wie bei allen anderen Zungenbrecher-Songs von mir auch. Also ich greife bestehende Zungenbrecher auf und erweitere die. Ich erzähle die Geschichte dahinter, ich spinne sie fort, ich bringe sie in Reimform. So auch wie bei Fischers Fritz und Blaukraut bleibt Blaukraut etc. pp., die man so kennt. Und Ich habe inzwischen tatsächlich den Urheber dieses Zungenbrechers ausfindig machen können.
Ach, den gab es schon, das war keine.
Nein, also es gab diesen Zungenbrecher schon mal in Prosaform als viralen Hit auf YouTube vor 14 Jahren. Denn eine Illustratorin, die ich inzwischen auch kenne, hat diesen Zungenbrecher ihrerseits im Netz gefunden, ihn aufgenommen. Die ist vor allem Synchronsprecherin und Illustratorin und hat dazu halt einen animierten Clip gemacht, so mit so Zeichnungen. Mhm. Und der ging auch schon viral im Netz damals. Mhm. Den kannten halt ganz viele. Und den habe ich eben auch gefunden auf meiner Recherche. Was gibt es noch für Zungenbrecher jenseits von Fischers Fritz? Habe den gefunden und den eben auch aufgegriffen und in Reimform übersetzt. Und erst später rausgefunden, auf wen der eigentlich zurückgeht. Nämlich auf Tom Witzel, einen Lehrer in Köln. Der hat sich den mal
im 19. Jahrhundert, oder?
Nein, 2005.
Ah, okay.
Der hat sich damals in einer Vertretungsstunde den ausgedacht, um seinen Schülern das Prinzip der Rekursivität nahezubringen. Also die Möglichkeit im Deutschen, Substantive aus Substantiven andere Substantive zusammenzubauen. Mhm. So was für uns ja völlig normal ist.
Ja, aber ganz lange.
So, ne? Fußboden-Schleifmaschinenverleih. Rindfleisch-Etikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz. So, lange Zeit das offiziell längste Wort im Deutschen. Da habe ich auch einen Song drüber geschrieben.
Das gibt es wirklich, dieses Wort?
Ja, es gibt es wirklich.
Können Sie es bitte nochmal?
Rindfleisch-Etikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz. Es wurde erlassen.
Nicht so sexy wie Barbaras Rhabarber.
Ja, aber ich finde es, also Worte werden alleine dadurch sexy, wenn man sie besingt und bereimt, finde ich.
Wenn Sie das machen.
Dankeschön.
Ganz bestimmt.
In meinem Programm singen die Leute das mit, tatsächlich. Rindfleisch-Etikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz. Das ist ganz, ganz entzückend. Ja. Aber um das kurz zu Ende zu erzählen. Also den Tom Witzel habe ich ausfindig machen können, weil er ein Interview in der Rheinischen Post gegeben hat, beziehungsweise die auf ihn stieß. So, und dann habe ich im Netz recherchiert, gibt es jemanden, der Tom Witzel heißt, der eine E-Mail-Adresse hat, und habe jemanden gefunden in einem Amateurfußballverein und habe den auf Verdacht einfach mal angeschrieben und direkt ins Schwarze getroffen. So, er war, hat sich sofort bei mir
gemeldet. Der hat sich doch bestimmt gefreut.
Total, so, und wir werden auch ein Video drehen, Marti Fischer und ich, wo wir alle vorstellen, die an Barbara mehr oder weniger beteiligt sind. So, also die Michelle Winter, die das eingesprochen illustriert hat, Tom Witzel, der sich diese Version ausgedacht hat. Und dann gibt es ja auch noch diverse Kolleginnen und Kollegen von mir, die auch Barbara-Songs im Repertoire haben. Die Schwarze Grütze aus Potsdam, Sammy Tavales, mit dem ich früher im Varieté viel aufgetreten bin, Kai Lüftner, toller Kinderbuchautor. So, und der hat ein Kinderbuch geschrieben, das heißt Barbara Kadabra. So, und das sind halt alles Werke, die sich natürlich überlappen, weil weil ähnliche oder eben auch die gleichen Worte drin vorkommen. Und der Verdacht liegt dann immer nahe, wenn mehrere Leute was zu einem Thema geschrieben haben, zu glauben, ah, Moment mal, da hat der eine doch vom anderen abgekupfert. Und das haben wir tatsächlich nicht. Also wir sind alle unabhängig voneinander auf diese Idee gekommen.
Es ist ja jetzt auch nicht so abwegig. Dann ist das jetzt die Stelle, an der ich Rhabarber-Barbara grüße. Eine gute Freundin von mir, die ich immer Rhabarber-Barbara nenne. Siehste? Obwohl sie jetzt gar nicht so wahnsinnig viel Rhabarber ist. Ja. Aber es ist einfach schön.
Da haben ja ganze Zeitungsredaktionen recherchiert, wer hat es erfunden, wo kommt es ursprünglich her. Und es wurde herausgefunden, dass selbst in Pompeji eine Inschrift auf einer Wand, so ein Graffiti im Grunde, auch mit den Silben Bar spielt. So, also auch mit Baba und also keine Ahnung, auf Latein halt. Ja. Also das heißt, auch auf Latein gibt es einen Zungenbrecher zum Thema.
Aber die kannten keinen Rhabarber. Oder wahrscheinlich doch, wer weiß.
Auf jeden Fall kannten die Worte, die heute im Deutschen auch zumindest ähnlich sind. Na, ich glaube, Barbaren, das hat ja auch lateinischen Ursprung.
Ja. Ja. Klingt so? Wahrscheinlich schon, aus der Zeit. Wie auch immer. Und wenn wir jetzt schon dabei sind, die beiden Australierinnen, die das eingetanzt haben, haben Sie zu denen auch Kontakt?
Ja, die haben wir dann natürlich angeschrieben. Das ist ja auch dann sehr einfach über Social Media, die anzuschreiben und mit denen Kontakt aufzunehmen.
Aber Sie haben sich noch nicht getroffen?
Leider noch nicht. Also uns entzweien Kontinente. Aber der Tag wird hoffentlich kommen.
Das ist ziemlich weit weg, ja.
Die sind Musical-Studentinnen aus Perth und haben in einer Probenpause sich diese Choreografie ausgedacht und einfach mal aufgenommen. Genau. Und die fanden den Song halt klasse. Und das, was sie machen, passt halt von der Bewegung her super gut zum musikalischen Impetus. Und das ist wahrscheinlich einer der Gründe, weswegen sich das auch nochmal zusätzlich so verbreiten konnte. Aha. Also der Song kursierte vorher schon länderübergreifend im Netz und Leute haben sich dabei gefilmt, wie sie zu dem Song irgendwas machen. mit dem Auto durch die Gegend fahren und dabei mit dem Kopf so shaken, weil sie den Song einfach klasse finden. Oder Rhabarberkuchen backen oder die Szenerie aus Lego nachbauen. Also ganz, ganz entzückende Dinge, die die Leute sich ausgedacht haben so, oder Bilder gemalt haben. Und dann kamen eben diese beiden, die sich den Tanz ausgedacht haben. Und dann ging es richtig rund. Der wurde dann nämlich von sämtlichen Tanz-Influencern auf TikTok aufgegriffen, die ich vorher gar nicht kannte, die ein Millionenpublikum haben. Ja, Austin Mayer, Twin Source, Broadway, Husbands, Brookie und Jesse. So. Also die richtig, richtig bekannt sind im Netz für das, was sie tun. Und halt auch irrsinnig gut tanzen können. Hm. Und das war natürlich eine große Ehre, dass also für die beiden Australierinnen, dass deren Choreografie nachgetanzt wird von diesen Leuten. Und für uns, für Marty und mich, dass dem unser Song zugrunde liegt. So, und dann haben wir uns das nicht nehmen lassen, ihn selber natürlich auch nachzutanzen. Und dann ging es richtig rund. Also da, wer davon dann auch alles Notiz nimmt und sich darüber freut. So Hank Green zum Beispiel. Und so Legenden des Internets sprechen uns dann ihre Wertschätzung aus.
Sehr schön. Ist das Singen leichter, schwerer als das Tanzen?
Für mich ja. So, also ich befinde mich beim Singen und Texte schreiben, perform eher innerhalb meiner Komfortzone als beim Tanzen. Tanzen ist ein Hobby von mir, ich mag das sehr gerne. Aber ich bin natürlich, habe keine tänzerische Ausbildung. So, das ist aber allein die Tatsache, dass
Sie Martin tragen und immer, ich das. Sie tragen immer Anzug. Es ist ja jetzt auch nicht die perfekte Kleidung, um so wild zu tanzen wie Barbaras Rhabarberbart.
Ja, stimmt, aber es ist natürlich reizvoll, es dann trotzdem zu tun. So, ich glaube, wir waren die Ersten, die es im Anzug getanzt haben.
Wahrscheinlich, ja. Ja. Und ich dachte so, ohne Anzug wäre besser. So, leichter.
Das nicht mag besser sein, aber wir dachten ja, also wenn schon, denn schon. So. Also das, guck mal hier, bedeutet das was, uns ist das wichtig, wir haben uns dafür extra schick gemacht.
Ja, mit farbigem Anzug, aber heute sind sie nicht so farbig. Ich habe extra einen hellblauen Pullover und die hellblauen Schuhe angezogen, weil ich gedacht habe, der kommt bestimmt ganz bunt, aber so in echt sind sie nicht so bunt.
Na doch, aber eher zu einer anderen Jahreszeit. Also ich finde, einen Anzug trage ich eher auf der Bühne und da sehr gerne. So im Alltag eher selten.
Und die Anzugfarben, habe ich mich jetzt bei der Vorbereitung gefragt, variieren die zu den Programmen? Ist jetzt das Programm immer irgendwie so ein bisschen pink, pinkig, lila, so rosé, pink, weiß ich nicht ganz.
Ja, also dahinter steckt kein Konzept. Ich habe jetzt im neuen Anzug so einen bärenpinkfarbenen Anzug.
Ja, sowas genau. Sowas und also, der ist immer bei diesem Programm?
Ja, also dass man das Programm auch wiedererkennt. Ich habe ja viele Programme, auch sehr unterschiedliche Programme, die ich alle gleichzeitig spiele.
Ja.
Und immerhin kann man sie farblich voneinander unterscheiden.
Hilft das was, um sich zu erinnern? Ich habe gedacht, meine Güte, der spielt diese, sind es 8 oder 9 verschiedene Programme?
Ja, ich glaube, acht.
Ja, spielt die parallel auch? Hm. Wie geht es im Kopf? Nein. 2 Stunden, wahnsinnige Textmengen, allein auf der Bühne.
Ja, ich habe sie ganz gut verinnerlicht, aber ich muss sie natürlich auch üben. So, dass ich die parat habe. Das ist ja auch nicht nur eine Gedächtnisleistung, sondern auch körperliches Training. Also gerade so die Zungenbrecher zu performen, auch in dieser Geschwindigkeit, das ist vor allem auch eine Ausdauerfrage. Also die größere Herausforderung ist tatsächlich gar nicht so sehr, das alles richtig zu artikulieren, sondern genug Atem zu haben. Also in den Atempausen, in den wenigen kurzen Atempausen, die mir zur Verfügung stehen innerhalb eines Songs, nicht zu viel Atem zu schöpfen, aber auch nicht zu wenig. So. Damit mir nicht irgendwie schwarz vor Augen wird. Das ist viel schwieriger, als den Text richtig auszusprechen.
Wenn Sie zum Beispiel Barbara auf der Bühne performen, machen Sie das in der gleichen Geschwindigkeit, in der das im Netz stattfindet?
Ja.
Und das kann man hintereinander, ich habe gedacht, das im Netz ist geschnitten, klar.
Nein, nein, das ist ein One-Take. Das ist nur One-Take. Das ist auch die Herausforderung,
aber wo atmen
die
wir uns herstellen.
Ja. Naja, also im Netz ist ja die Version, findet die ja im Duett statt, im Dialog mit Martin.
Genau, Fischer. Da kann er ja zwischendurch, da macht er mal was und sie mal was.
So,
ja,
und alleine auf der Bühne mache ich es halt alleine. Ja. Und das ist weitaus schwieriger, als das zu zweit zu machen. Um noch die Frage zu beantworten, warum wir im Netz stattfinden, also ob wir geplant hatten, also wie ich sagte ja schon, also so ein Zungenbrecher-Erfolg, den kann man nicht planen. Das Einzige, worauf wir Lust hatten, war, wir möchten was auf Social Media machen, aber eben nicht das, was alle machen und nicht so uninspirierten Kram. So, hallo, ich trinke gerade einen Kaffee, seht mal. Schreibt mir auch mal in die Kommentare, ob ihr auch mal Kaffee trinkt. So, und da dachte ich also, oh nee, da bitte, da habe ich gar keinen Bock drauf. Also wenn schon, muss es mir Spaß machen. Also dann muss es inspiriert sein und es muss wirklich was sein, worauf ich Bock habe und was ich nicht als leidige Pflicht empfinde. Und bisher dachte ich immer, meine Form des Entertainments ist für Social Media nicht geeignet, weil zu lang. So, also meine Lieder sind ja nicht eine Minute lang gewesen bisher, sondern immer länger. Und dann kam ich aber eben auf diese Zungenbrecher-Idee und die halt auch mit Beats zu unterlegen und habe gedacht, bingo, das ist ja total, guck mal, das ist kurz, knapp, prägnant, griffig. Das ist doch ideal. Also das funktioniert nirgendwo besser als auf Social Media. Lass uns das mal machen. So, und hatte dann ja auch zig Ideen. Und das ging ja auch nicht sofort viral, sondern also der erste kleine virale Hit im Vergleich war Der dicke Dachdecker deckt das Dach. So, was dann von zig Leuten nachgesprochen wurde und aber das ging tatsächlich.
Wozu es auch eine Fortsetzung gibt, dass der Dachdecker gar nicht dick ist. Oder der Dachdecker sagt, ich bin gar nicht dick.
Richtig, ja, es gibt dann auch noch einen zweiten Teil. Also das Schöne ist halt auch, man bringt sich gegenseitig auf Ideen. Die Leute greifen das auf, haben eigene kreative Einfälle dazu. Also es ist im Grunde so ein künstlerisches Kollektiv im besten Fall, was durch das Internet sich trifft. So, also da ich bin der Meinung, an dieser Stelle zeigt sich das Internet wirklich von seiner schönsten Seite. Und dafür wurde es wahrscheinlich auch ursprünglich mal erfunden. Und dass solche Dinge einfach möglich sind. Also, ne, dass zwei Australierinnen sich zu einem deutschsprachigen Zungenbrecher Rap einen Tanz ausdenken, der dann von Kindern in Uganda nachgetanzt wird.
Das ist total schön.
Nicht wahr?
Und welches Video von denen gefällt Ihnen am besten?
Von den Leuten, die das nachgetanzt haben.
Ja, es gibt ja so unendlich viel. Es gibt jede Menge Tier-Content von Kaninchen bis Katzen zu irgendwas. Es gibt so einen texanischen Peitschenjungen.
Ja, der das Lied komplett auswendig kann. Unfassbar. Also der ist ein Peitschenjongleur.
Ja.
Der macht richtig krasse Sachen mit Peitschen und tritt auf Jahrmärkten auf. Ja. Und begleitet eben Songs, die er singt, mit seinen Peitschen. So choreografisch und auch rhythmisch.
Ja.
Und wünscht sich, also das Publikum kann sich Lieder wünschen von ihm. Und dann wünscht sich jemand, es gibt eine Aufnahme von ihm, der wünscht sich jemand im Publikum, Barbaras Rhabarbaba. Und er sagt dann auf Englisch, Ma'am, also das ist ein Zungenbrecher in einer Sprache, die ich noch nicht mal spreche. Aber na gut. Und dann performt er das, fehlerfrei, auf Deutsch und schwingt dazu seine Peitsche. Und man denkt, kann er wohl nicht wahr sein, wie lange hat der geübt, bis der das konnte. So, also es war auch eine richtige Challenge im Netz, zu üben, dieses Lied auf Deutsch fehlerfrei, akzentfrei auszusprechen. So, ja. Es gibt so einen ganz berühmten französischen Comedian, David Castello-Lopez heißt er, der das auch gemacht hat.
Ja.
So, und alle haben ihn hart dafür abgefeiert. Ich auch. So, ey, ja. Es ist akzentfrei, Alter. Krass. So, ja. Und Leute, die das in andere Sprachen übersetzt haben.
Ja. Dänisch.
So, Dänisch.
Sehr lustig.
Ja. Norwegisch, Schwedisch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Ukrainisch, alles. So, also es gibt zig Versionen, aber ja, um die Frage zu beantworten, was ist mir die Liebste? Ich kann das gar nicht sagen. Also ich finde einfach schön, immer zu sehen, wie beseelt die Leute sind, wie viel Freude es ihnen bringt, auf was für Ideen es sie bringt. Also es gibt auch so ein älteres Ehepaar, was diesen Song
wunderbar
macht. Und es ist wunderbar. So
Erika irgendwas,
denen dabei zuzusehen.
Ja.
Ja, oder eben Nonnen in einem Kloster. So, die sind dann da. Wie krass. Es ist nicht das.
Ein bisschen Sisters Act.
So, ja, es ist nicht das einzelne Video, was mich berührt, sondern das, was es freigesetzt hat bei den Leuten. Und eben auch, dafür haben mir Leute sogar Dankes-E-Mails geschrieben, haben gesagt, ey, ich muss woanders anfangen. Also bisher hat man ja nicht geglaubt, die deutsche Sprache wäre irgendwie cool, sondern die Leute hatten so das Vorurteil oder das Klischee im Kopf.
So Deutsch, hart.
Ja, Deutsch, das ist diese aggressiv klingende Sprache von diesen humorlosen Leuten da in Deutschland, wo ständig schlechtes Wetter ist. So, und Spaß haben die schon mal alle gar nicht. So, nee, und dann sehen sie uns, wie wir dazu tanzen und alle anderen und merken so, oh, ja, da müssen wir anscheinend das nochmal auf den Prüfstand stellen.
Ja.
So, und da waren mir Leute ganz, ganz dankbar zu sagen, so, ey, ja, oder auch Leute, die mir geschrieben haben, auf einmal habe ich Bock, Deutsch zu lernen. So, und das kann ja auch Spaß machen, das wusste ich gar nicht. In der Schule fand ich es immer furchtbar, jetzt lerne ich das.
Ja.
Mit Hilfe deiner Zungenbrecher, vielen Dank.
Oh Gott, das ist natürlich ein extrem schwerer Einstieg. Ich habe ja immer Schwierigkeiten. Ich schreibe mir das dann immer in einzelnen Silben auf, damit ich das richtig hintereinander Barbaras, Rhabarber, Bar, Barbaren, Bart, Barbier.
Sehr gut.
Bier. Ja, Bier? Ja, weiß nicht, hab's jetzt ja nicht. Aber irgendwie.
Barbarenbartbarbier.
Bartbarbierbier.
Genau.
Ja, sowas. Doch. Also Sie können das schneller und wunderbar. Als Künstler hat man ja, Sie haben gesagt, es war ja nicht geplant, hat man ja manchmal auch andere Beziehungen zu Songs, die dann berühmt werden und andere werden nicht berühmt. Trifft der Ruhm den richtigen Song aus Ihrer Perspektive?
Also das, was die Leute an dem Song toll finden, das transportiert er auch. Es gibt halt Menschen, die mich vorher als Klavierkabarettisten schon kannten und der Meinung sind, naja, also das finden wir jetzt inhaltlich nicht so spannend. So, also wir würdigen das Sprachspiel, das finden wir super, ja. Aber das, wofür wir Bodo Wartke schätzen, ist eigentlich was anderes. Nämlich das gesellschaftspolitische Engagement zum Beispiel. Lieder, die auch harte Themen anfassen. Mhm. Lieder, die nicht nur lustig sind, wo es nicht nur um Wortwitz, Sprachverspieltheit und Reime geht, sondern zum Beispiel um Kritik am religiösen Fanatismus. So, oder ja. Lieder über Demokratie. Liebeslieder. So, also ich bin ja ganz, ganz breit gefächert in dem, was ich tue. Und deswegen kann halt auch nicht jeder was mit meinen Zungenbrechern anfangen. So, und umgekehrt. Es gibt auch Leute, die mich über die Zungenbrecher kennenlernen und sagen, das finde ich cool, mit den anderen Sachen, ja, haben wir jetzt nichts so am Hut. So,
dauert zu lang, bis die Pointe kommt. 3
ja,
Minuten.
Oder da ist halt auch gar keine. Aber das ist ja auch okay. So, also es muss ja nicht allen alles gefallen. Aber ich finde eben schön, dass so viele Menschen jetzt in diesem Fall an Barbaras Rhabarber andocken können.
Mhm. Mit der internationalen Karriere ist es aber dann trotzdem schwierig mit deutschen Zungenbrechern, nehme ich an. Oder hat sie das Goethe-Institut schon gefragt?
Nee, hat es noch nicht. Also ich meine, ich bin vorher schon mal fürs Goethe-Institut aufgetreten, lange Zeit davor. Also ich würde mich natürlich freuen, wenn sie es tun. Ich habe allerdings ohnehin schon relativ viel zu tun. Also ich weiß gar nicht, wo ich eine internationale Karriere noch unterbringen soll. Also ich bin mit meiner bisherigen ja schon arg ausgelastet. Wäre natürlich toll und auch ein Traum, in anderen Ländern, anderen Städten aufzutreten. Ich meine, mal schauen, was sich da noch ergibt. Also ne, so ein Programm kann dann ja auch nicht nur aus Zungenbrechern bestehen. Das wird ja dann auch relativ schnell langweilig.
Aber man muss die Sprache schon verstehen, sonst versteht man die Pointen nicht.
Das ist richtig, ja. Also
2 Stunden kriegen Sie das nur mit Charme auch nicht über die Bühne.
Wer weiß. Ja.
Okay. Entschuldigung.
Nein, Entschuldigung. Mich hat ja erstmal überrascht, dass man überhaupt was damit anfangen kann, auch dann, wenn man die Sprache nicht versteht. Ne? Also das eben, ne, die Aspekte, die ich vorhin nannte,
ja.
Die Freude, die sich auch jenseits der Sprache überträgt, die Musikalität, der Klang der Worte. Aber ich mache mir auch wirklich Gedanken um die Bedeutung der Worte. Ich will ja nicht nur, dass es sich reimt. Also das ist ja auch ein häufiger Disput zwischen mir und meinem Regisseur. Dass er sagt, das hier, Bodo, da musst du nochmal bei, das ergibt keinen Sinn. Und ich sage, aber es reimt sich so schön. So, und gut ist ja immer, wenn wirklich beides zusammenkommt. Und ich habe ja was zu sagen, ich habe ja was zu erzählen. Außer, also jenseits von Rhabarberkuchen sind mir ja Themen wirklich wichtig. Und mir ist auch wichtig, verstanden zu werden und auch so zu singen, dass ich verstanden werde. So, also meine Botschaften sind ja ganz klar, also auch nicht lyrisch diffus, was ich gar kein Manko finde, aber sondern wirklich auf den Punkt.
So. Ja, ja.
Und daher ist mir das schon wichtig, verstanden zu werden und eben auch in all meinen Aspekten auf der Bühne stattzufinden und Gehör zu finden. Und nun ist halt Barbaras Rhabarber und die ganzen Zungenbrecher nur ein Aspekt, den ich zwar sehr mag, aber halt nur ein kleiner Teil dessen, was ich eigentlich tue.
Mhm. Ihr aktuelles Programm heißt Wunderpunkt.
Schwierig
ist in einem Wort. Und ist wieder typisch Bodo Wartke. Denken Sie jetzt nicht als erstes an den wunden Punkt, sondern denken Sie einfach mal, sprechen Sie es vor sich hin und sagen: Wunderpunkt. Wunderpunkt. Was ist die Botschaft von Wunderpunkt? Weil Sie gerade von Botschaft gesprochen haben.
Ja. Also, ich mag es immer sehr, wenn die Bedeutung eines Wortes oder eines Satzes sich durch die Veränderung eines kleinen Details fundamental wandelt oder sich sogar ins Gegenteil verkehrt. So. Und ein Wunderpunkt ist ja, also auseinandergeschrieben, etwas Schmerzvolles, eine Wunde, etwas, woran man schwer zu tragen hat, was einem immer wieder begegnet. Und ein Wunderpunkt, also da, wo sich ein Wunder ereignen kann, das ist was Positives. So. Und beides klingt aber genau gleich. Mhm. Also, und sowas liebe ich. Und ja, ich versuche ja.
Sie leuchten seine Augen. Sie müssten ihn sehen.
Ja, eine, die deutsche Sprache ist eine wunderbare Schatzkiste, was es in ihr zu entdecken gibt, immer wieder. Ich bin jedes Mal aufs Neue entzückt. Mhm. So, also ich habe mir die Sprache ja nicht ausgedacht, ich finde sie vor. So, und ne, stehe selbst dann völlig überrascht und staunend davor und denke mir, Alter, ist das geil. So, also letztendlich so wie mein Publikum in dem Moment, wo es das von mir präsentiert bekommt. Aber ich gebe ja letztendlich nur weiter, was ich gefunden habe. So, halt in einer besonderen Form. Naja, ich versuche, das wollte ich noch sagen, ja in meiner Kunst und auch sonst, soweit es mir gelingt, optimistisch und mit Zuversicht auf die Welt zu schauen. Was nicht immer einfach ist, gerade in Zeiten wie den jetzigen. Mhm. Ich glaube aber, dass immer noch Grund für Zuversicht besteht. Also letztendlich hat uns das als Menschheit ja auch durch alle Zeiten am Leben erhalten. So, und wir sind ja relativ weit gekommen, also was wir schon alles irgendwie überlebt haben und geschafft haben. Da denke ich mir, komm Leute, also das schaffen wir jetzt auch. Das kriegen wir schon hin. So, dafür sind wir schlau genug. So, also uns gibt es ja noch nicht so lange erdgeschichtlich auf diesem Planeten, aber in dieser kurzen Zeit haben wir schon einiges Krasses irgendwie hingekriegt. So. Also auch viel Positives.
Einer der letzten Gäste hier hat gesagt, man muss sich immer mal vor Augen halten, die Zukunft war in der Menschheitsgeschichte in den allermeisten Fällen besser als die Vergangenheit.
Ja, genau. Ja, kann man, das würde ich so unterschreiben.
Ja, fand ich einen guten Satz.
In meinen Liedern versuche ich eben die Wahrnehmung dafür zu öffnen. Es gibt auch ein Lied von mir in meinem vorherigen Programm, Wandelmut. Gleiches Prinzip übrigens. Mhm, ne?
Ja.
So, aus Wankelmut wird Wandelmut. Mhm. Das Lied heißt Zweifel und Zuversicht. Und da personifiziere ich sowohl den Zweifel als auch die Zuversicht. Und beide buhlen um eine Person. So. Und letztendlich liegt es an der Person, sich zu entscheiden, wie man auf die Welt blickt, zweifelnd oder zuversichtlich. Mhm. Und ja, also.
Kostet Sie das Anstrengung, diese positive Herangehensweise?
Nee, also ich merke das, also auch im Gespräch mit anderen Leuten, dass die ganz anders auf bestimmte Dinge gucken. Also wenn wir uns austauschen, merke ich ja so, wie die drauf sind, und dann denkst du, ah ja, guck, okay, so kann man das auch sehen. Ich sehe das so aber gar nicht. Also ich stelle dann fest, dass ich mir meine Sicht der Dinge nicht vorgenommen habe, sondern die ist einfach so, und dann kriege ich eine andere mit und kriege aber auch mit, wie die darunter leiden. So unter ihrem Pessimismus und Fatalismus. Mhm. Also unter Dingen, die sich vielleicht ereignen könnten, wenn es schlecht läuft, aber die sich ja nicht ereignet haben. So, und vielleicht auch nicht ereignen werden. Also die Quelle des Leids ist fiktiv, nicht real. Und nun bin ich nicht vollkommen frei davon. Also in anderen Bereichen bin ich super pessimistisch. Ich habe auch meine wunden Punkte. So, also aus denen mache ich auch keinen Hehl. Also das ist kein Haiti-Teil-Programm, Wunderpunkt, sondern ich singe auch wirklich von schlimmen Dingen, auch von Traumata, von Mustern, die man hat, in denen man gefangen zu sein scheint, die man ganz schwer nur überwinden kann, wo ich auch keine Antwort drauf habe, wie kommt man da raus? So, also ich benenne halt nur den Status quo. So elterliche Prägung, frühkindliche Prägung, so wie sich das dann auf Beziehungen auswirkt, toxische Beziehungen, die man eingeht. So, Liebeskummer, das ist ja auch so ein Lebensthema von mir. Also ganze Alben sind...
Voller Liebeskummer, ich habe gedacht...
Genau, ja.
Warum oh denn? Der ist so ein Sweetie.
Ach, danke, ja. Also auch, mir ging es auch wirklich einfach lange sehr schlecht. So, und da habe ich vielleicht auch weniger unter der Situation gelitten, als unter meiner eigenen Bewertung der Situation. So, also ne, wie man eben bestimmte Weltereignisse gerade negativ bewerten kann oder davor Angst haben kann oder darunter leidet, habe ich eben unter anderen Annahmen gelitten. Also zum einen, Frau will mich nicht, das kann ja nur bedeuten, dass mit mir irgendwas nicht stimmt. Dann bin ich ja wohl nicht gut genug. Mhm. So, anstatt zu denken...
Ein unfassbarer Druck.
Ja, anstatt zu denken, dann hat es halt einfach nicht gepasst. Mhm. Ich bin okay, sie ist okay, naja, so. Mhm. Passt halt manchmal nicht. Sondern zu denken...
Bei Milliarden Menschen ist das eher... großer Zufall.
Ja, aber es ist eben dann so. Und ja, und da bin ich dann anscheinend auch wie ferngesteuert und habe dann eher die unkonstruktiven Gedanken, in die Fallen, in die ich tappe. Mhm. Und kann es mir nicht aussuchen, beziehungsweise habe das Gefühl, ich kann es mir nicht aussuchen.
Mhm. Wissen Sie, was dagegen hilft?
Da bin ich jetzt einfach mal gespannt.
Mhm. Bodo Wartke. Ich habe eine Karte an meinem Schreibtisch von dem Programm Was, wenn doch?
Ja.
Als ich den Titel gelesen habe, habe ich gedacht, was will der denn damit? Was, wenn doch? Weil ich immer gedacht habe, meine erste Annahme war natürlich, was jetzt, wenn das doch noch passiert oder das? Ich habe sofort in die negative Richtung gedacht.
Oh, und ja.
Dann haben sie gedacht, na, was, wenn doch?
So ist es eigentlich gemeint.
Genau.
Was, wenn doch? Das
haben sie mir erklärt und deshalb habe ich diese Karte immer dorthin gehängt, wo ich sie sehe.
Schön.
Ich denke, wenn ich wieder so abdrifte und denke, was, wenn jetzt das auch noch passiert?
Es ist die Gegenfrage.
Guck ich Bodo Wartke an.
Ja, das freut mich.
Was, wenn doch? Also, Bodo Wartke hilft.
Danke. Ja, was, wenn doch, ist die Gegenfrage auf, was, wenn es nicht klappt. Und häufig sind wir ja, also vereiteln wir Dinge im Vorhinein, bevor sie sich ereignen können, weil wir nicht daran glauben, dass es gelingen kann. Mhm. Und dabei ist ja das Dinge scheitern nur eine von zwei Möglichkeiten. So, also so endet auch eins meiner Lieder eben genau mit dieser Frage, was wenn doch? Das falsche Pferd heißt es, weil ich ja in dem Lied eben.
Wenn es dann eben doch positiv ist,
wenn
es doch anders ausgeht. Was hat Ihnen denn selber diese Zuversicht gegeben? Sie sind ja sehr zeitig abgebogen. Mit 19 haben Sie das erste Konzert gegeben, dann haben Sie mal kurz was studiert.
Naja, also Physik sehr kurz, Musik schon relativ lange und auch gewissenhaft.
Ja, gewissenhaft, ja. Aber das passte ja aber dann schon in diese Richtung. Was hat Ihnen die Zuversicht gegeben, als sehr junger Mensch aus einem Medizinerhaushalt, und ich nehme mal an, dass Ihre Eltern das nicht so großartig fanden, dass Sie in die Unterhaltung oder in die Musik abbiegen wollten, eben zu sagen, mit mir und die Schublade heißt ja Kleinkunst, obwohl das eben keine kleine Kunst ist, sondern eine ziemlich große Kunst, nur eben nicht die für die Arena, dass das was wird?
Also ich bin...
Und dass es passt.
Ich bin keiner, der von sich über die Maßen selbst überzeugt wäre. So, also, ja, echt geiler Typ hier, pass mal auf. Also, auch wenn es vorhin im Gespräch vielleicht versehentlich so rübergekommen ist, aber ich bin eigentlich eher schüchtern gewesen, auch damals, und nicht so outgoing. Das jedoch, wovon ich immer überzeugt war, war die Sache.
Also, was ist die Sache?
Die Sache ist einfach Sache? Die Schönheit unserer Sprache. So die Kuriosität unserer Sprache, die Möglichkeiten, die sie bietet, der Witz in unserer Sprache, die Reime, die Struktur, die Schönheit der Struktur. So, und
das haben Sie schon als ganz junger Mensch erkannt.
Ja, also die Sprache zum Leuchten zu bringen. Also unser Kulturgut, was uns ja alle verbindet, in einer besonderen Art und Weise zu präsentieren. Und meine Inhalte in dieser Art und Weise zu präsentieren. Mhm. Und das war mir immer schon wichtig. Und daran habe ich immer geglaubt. So, also, und das Ding ist ja, das kann natürlich sein, dass es dann erstmal nicht klappt auf der Bühne, dass der Song nicht so gut funktioniert, dass es nicht so läuft, aber dann kann man es ja auch anders machen. Also es darauf ankommen zu lassen, ist eben der ganz wichtige Lackmustest. Und was ich eben erzählen wollte, ich kenne Leute, die haben ganze Kabarettprogramme fertig geschrieben und aber nie auf die Bühne gebracht. So, also das war so die entscheidende Hürde, der entscheidende Schritt, den sie sich nicht getraut haben zu gehen. So, und haben mich gefragt, hier, glaubst du, das funktioniert? Und ich habe gesagt, du, ich weiß das nicht, du musst das ausprobieren. So, also komm nach Berlin, komm mich besuchen, wir gehen zusammen in die Scheinbar, ist ein kleines Theater in Schöneberg, wo man super Sachen ausprobieren kann, dann machen wir das. So, und es ist nie dazu gekommen. Und für mich ist dieser Schritt aber nicht der schwerste und unüberwindbar, sondern absolut folgerichtig. So, also, weil ich immer denke, na, wenn ich es nicht ausprobiere, hätte ich es ja nicht zu schreiben brauchen. Mhm. So, also wenn schon, denn schon.
Ist schon so ein Stück Mut ist schon da.
Naja, und Neugier. Neugier ist drauf ankommen zu lassen. Und ich bin dann auch verkackt auf der Bühne. Also, Sachen haben auch manchmal gar nicht funktioniert. also ganz schlimm sogar gar nicht funktioniert. Und also ich wurde auch schon, mir sind Sachen passiert. Ich wurde ausgebuht von einem Publikum, ich wurde mit Tischfeuerwerk beschossen. Ja, ja. So, also absolute Fiasken habe ich erlebt. Aber wichtig ist halt, sich davon nicht entmutigen zu lassen, sondern trotzdem wieder hinzugehen. Das passiert ja auch im Promillebereich zum Glück.
Ja.
So, und vor allem, es macht einen auch, es wappnet einen vor Widrigkeiten. Also das, wovon man Angst hat, wenn man auf die Bühne geht, sind ja Fehler, die einem passieren könnten. So, und mir sind sämtliche Fehler passiert, vor denen man Angst haben kann. Also,
das Publikum merkt doch die Fehler meistens gar nicht.
Erstmal das. Und wichtiger, also entscheidender ist, ob man jetzt einen Fehler macht oder keinen Fehler macht, wie man damit umgeht. Hm. Also ob man den Fehler hinnehmen kann, sich den Fehler selbst verzeihen kann. Aber für die meisten Fehler kann man nichts. Irgendwas passiert, ein Scheinwerfer fällt aus. Hm. Irgendwas geht kaputt, Mikro geht nicht. So eine Seite reißt im Flügel, irgendwas. So, man vergisst seinen Text, irgendein Quatsch passiert. Und das passiert ja ständig. So, und dann dafür keine Schuldigen zu suchen, also niemanden anzukacken oder sich zu verurteilen. Weder sich selbst, noch das Publikum, noch seine Techniker, noch irgendwen, sondern einfach hinzunehmen, dass das gerade passiert ist.
Und Fehler auf der Bühne passiert. Muss man eine Show draus machen. Das ist
das reicht das häufig. Es reicht häufig, das einfach nur zu akzeptieren. So, oh. Also bei einem meiner Konzerte neulich im Admiralspalast bei der Premiere meines neuen Programms ist eine Kamera, mit der wir die Tasten vom Flügel gefilmt haben, runtergefallen. So, die war am Flügel befestigt und mitten im Song Roms runter. So voll laut, hat jeder gehört. So kann man nicht ungeschehen machen und so, ja. Und dann habe ich halt abgebrochen und auch so die Techniker gefragt, ja, die Kamera ist gerade runtergefallen, soll ich mal versuchen, die hier wieder ranzumachen? Oder? Und dann habe ich das versucht und sie fiel wieder runter. Und also ich habe im Grunde das Scheitern zelebriert.
Mhm.
Und das gelingt mir auf der Bühne eben total gut, dann auch nicht selbst drunter zu leiden, sondern es freudig zu begrüßen als unerwarteten Anlass für zusätzliches Entertainment.
Ja.
So, also die Leute lieben das ja total. Es ist ja wahnsinnig lustig und wahnsinnig menschlich.
Denn
und
wissen Sie, der Typ ist keine Spielmaschine.
Ja, genau, das will man ja auch nicht sehen.
Nee.
So, also es geht ja letztendlich um einen menschlichen Kontakt, um eine menschliche Interaktion. Deswegen ist Kleinkunst, also die Definition, die Sie gerade geliefert haben, hat auch Hans-Dieter Hüsch mal geliefert. Kleinkunst ist nicht klein im Sinne von unbedeutend, sondern eine Kunst, die von einem kleinen Publikum, also in einem intimen Rahmen, am besten funktioniert. Also je mehr man von seinem Publikum mitkriegt, je näher die Leute dran sind und man selbst an den Leuten, desto schöner ist das für alle Beteiligten.
Mhm. Dann kann man einfach aus der runtergefallenen Kamera auch noch was machen, genau. Wovon die Leute dann hinterher erzählen und so.
Und es ist eine super Anekdote, auch für mich. Ne? So, weißt du noch, damals, als die Kamera runtergefallen ist.
Und die fiel auf die tiefen oder die hohen Seiten? Macht es bumm oder macht es bang?
Na, die fiel von den Tasten runter auf den Boden. So, die war so am Instrument befestigt.
Nicht in den Flügel rein.
Okay. Ja. Ja. Mir ist aber auch mal bei einem Auftritt eine Seite gerissen. Das ist richtig laut. Das knallt wie ein Gewehrschuss. Und alle erschrecken sich tierisch. Und es passiert super selten, dass eine Seite reißt.
Am Klavier,
aber es ist mir passiert, mitten beim Song, mitten beim Auftritt. Da weiß ich auch noch genau, wo das war. In Karlsruhe. So, damals, im U-Betz. Man erinnert sich.
Und die da gewesen sind, die wissen das auch noch.
Genau.
Ist er noch bei Bodo Wartke und wie er dann die Seite gewechselt hat, oder? Kann man die Seite wechseln wie an der Gitarre im Flügel? Weiß ich gar nicht.
Ich kann das nicht. Das macht der Klavierstimmer oder ein Klavierbauer.
Ja. So. Und der war da auch da? Oder ging dann einfach das dreigestrichene C nicht an diesem Abend?
Naja, nun sind ja Klaviere so gebaut, dass ein Ton nicht nur auf einer Seite erklingt, sondern auf dreien. Also in den hohen Tönen. Nur in den Bassoktaven ist es eine oder zwei Seiten. Ja. So, und eine von dreien ist gerissen. Das heißt, es waren immer noch zwei da, die den Ton spielen konnten. Also das war kein Totalschaden.
Man muss einfach mal in ein Klavier reingucken. Stimmt, da schlagen die Hämmerchen häufiger auf mehrere Seiten als auf nur eine. Richtig. Wieder was gelernt.
Die Dreiseitigkeit des Klaviers.
Die Dreifaltigkeit. Ach, herrlich. Nehmen Sie eigentlich Ihren Flügel mit, weil Sie vorhin gesagt haben, nee.
Nein, es gibt Kollegen, die machen das. Aber das ist natürlich ein immenser Aufwand. Das ist auch fürs Instrument. So. Ja. Also das Instrument muss sich ja dann auch immer an neue Räume und Luftfeuchtigkeiten und so gewöhnen. Das ist auch eine Belastung für das Instrument. Aber und ist halt sehr, sehr teuer. Ne? Also den zu transportieren und dann auch, ich nehme immer den Flügel vor Ort. Und das sind ja meistens auch ganz, ganz tolle Instrumente.
Eine Freundin von mir, die Harfenistin ist, sagt, die Pianisten, die gehen immer davon aus, dass da einer steht, ich muss meine immer mit der Sackkarre mitbringen. Gehen auch alle davon aus, dass ich die mitbringe, dass da keine steht. Ja,
ja, Klavier zu spielen hat Vor- und Nachteile.
Ja, gibt es nicht diesen schönen Schlager, man müsste Klavier spielen können. Wer Klavier spielt, hat Glück bei den Frauen.
Ja, ja, weiß ich nicht, ob das zutrifft. Also man kann ja Klavier selten am Lagerfeuer spielen.
Ist nicht so wirklich.
Weil sich ja Lagerfeuer und Klaviere häufig in unterschiedlichen Räumen aufhalten.
Glücklicherweise.
Glücklicherweise, ja. Und das, das eine immer schwer zum anderen zu bringen ist. Oder man es vielleicht auch nicht in die Nähe voneinander bringen sollte.
Ja.
So, das ist das eine. Und ja, also ich kann den Satz jetzt aus eigener Erfahrung nicht uneingeschränkt bestätigen. Und man möchte ja auch tatsächlich nicht nur für das dafür gemocht werden, dass man Klavier spielen kann.
Ja, oder dass man berühmt ist. Das ist jetzt wahrscheinlich auch so ein Ding,
ja,
dass sie angehimmelt werden, aber das ist für eine Beziehung auch nicht das richtige Maß.
Genau.
Ja, ja. Eben, was hat sie, Sie haben erzählt, dass, was sie sicher gemacht hat und dass sie aber gar keine, aber eigentlich keine Rampensau sind. Und jetzt jeden Abend auf die Bühne gehen und die Rampensau geben, da wären ja manche drogenabhängig oder müssen sehr viel Alkohol trinken oder Medikamente nehmen, um das auszuhalten. Auch Menschen, die das professionell mit hohem Erfolg auf der Bühne machen, weil sie es irgendwie gerne machen, aber es doch am Ende das dann doch nicht wollen. Was hat sie davor bewahrt?
Vor Alkohol und Drogensucht?
Obwohl sie sich überwinden mussten, so habe ich es verstanden.
Also erstmal glaube ich, dass die Bühne etwas ist, was nicht Alkohol und Drogensucht erzeugt beim Menschen, sondern die Affinität dazu möglicherweise vorher schon vorhanden war und durch die Bühne oder den Lebensstil, den man eventuell dadurch führt, zum Vorschein kommt. Also ich komme aus schwierigen familiären Verhältnissen, denen andere Leute, die in ähnlichen Verhältnissen aufgewachsen sind, unter Umständen mit Drogen und Alkohol begegnen oder versuchen sie dadurch damit irgendwie zu kompensieren. Also das ist ja letztendlich eine Flucht oder ein sich betäuben, ein Dinge nicht spüren zu müssen. Ich habe andere Strategien entwickelt. Mein Fluchtpunkt war meine kleine schöne Reimeinsel, auf die ich mich zurückziehen konnte und mir Sachen ausdenken konnte, wenn es nicht gut lief. Und das mache ich bis heute. Also auch heute, wenn es mir schlecht geht, ich weiß, da geht es mir gut. Das ist mein Happy Place. So, wenn ich mir einen Reim auf die Dinge mache. Also wenn ich die Scheiße in was Schönes verwandle oder zumindest dafür sorgen kann, dass sie gut klingt. Daraus schöpfe ich Trost und Freude. So. Die Lieder über Liebeskummer, die ich singe, das war somit das Schlimmste, was ich erlebt habe in meinem Leben. Und eben auch letztendlich die Reinszenierung meines Musters, also dieses nicht gesehen werden können von meiner Mutter. Ich kann mich auf den Kopf stellen, ich kann noch so schöne Lieder schreiben, ich werde letztendlich nicht gesehen als der ich bin. Ich werde nicht geliebt, ich bin nicht gut genug. So. Und das eben dann auf Beziehungen übertragen zu haben. Und schon wieder hat es nicht geklappt. Diese Reinszenierung des Traumas, das ist, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Was wollte ich eigentlich erzählen?
Es ging um die Droge und Sie haben dann gesagt, Ihr Happy Place ist dann das Schreiben.
Richtig, ich kann verstehen, ich kann verstehen, warum Alkohol und Drogen genommen werden. So, also das wundert mich nicht. Und ich bin ganz froh, dass ich für mich etwas anderes gefunden habe, um das klarzukommen. Also, dass es mir besser geht. Naja, also ne, bei Alkohol und Drogen geht es einem ja nicht besser, aber zumindest in dem Moment.
Das Gefühl, es ginge einem besser.
Ja, man fühlt zumindest in dem Moment nicht, dass es einem schlecht geht. So. Und auch, und bis heute habe ich keine Affinität zu Drogen und Alkohol. Also ich habe das Glück, dass einfach fast alle alkoholischen Getränke mir nicht schmecken. Ich mag die nicht, ich trinke die nicht gerne. So, also ich finde es nicht lecker. und versuch's auch immer mal wieder. Also ein Freund hat mir mal Whisky kredenzt und meinte, hier, probier mal und schwenk den mal so richtig in der Mundhöhle und dann wirst du merken, an unterschiedlichen Orten bilden sich ganz andere Geschmacksnuancen aus und zwar 5 verschiedene. Und ich hatte den im Mund und dachte, oh ja, ist ja krass. 5 verschiedene Geschmäcker und ich finde die alle scheiße.
Sie haben sie wirklich geschmeckt?
Ja, also ich fand es richtig eklig. Ich möchte das nicht trinken, widerlich. Oh. So, und ich finde auch, ich war nie besoffen. Ich war mal beschwipst, aber ich war nie wirklich hart besoffen. Und auch diesen Beschwipstheitszustand fand ich nicht cool. So, also ich dachte so, ja, ich sage hier Sachen, die ich so nicht geplant habe. Ich mache auch Sachen, die ich so nicht geplant habe. Aber diesen Kontrollverlust empfinde ich nicht als beglückend, sondern ich weiß auch, es gibt ja andere Situationen, die finde ich von Anfang an schön, die muss ich mir nicht schön trinken. So, also ich war mal auf einem Oktoberfest, wurde aufs Oktoberfest eingeladen und war auch richtig im Zelt so und dachte, okay, ich bleibe hier 5 Minuten, dann gehe ich wieder, ist ja furchtbar. So, und dann habe ich aber, ich hatte Durst und Hunger und es gab eben nur so Verzehrgutscheine und das Einzige, was man trinken konnte, war Bier. Also habe ich mir ein Bier bestellt. So, und habe dann so von einem Maß 5 cm getrunken und auf einmal änderte sich
meine Wahrnehmung.
Ja, ja. Ich habe so gedacht, ach, eigentlich ist die Musik hier gar nicht so schlecht. Und die Leute hier, ich mag die. Ich kenne die nicht, aber ich finde die alle sympathisch. Ich habe Lust zu tanzen. So, und da habe ich gemerkt, so, Alkohol, ich verstehe das Konzept.
Ja. Hat mir meine Gesprächspartnerin, die großer Karnevalsfan ist, gesagt, weil ich bin überhaupt gar kein Karnevalsfan, sagt, 3 Bier und jeder Karneval ist schön.
Ja, ja, aber es gibt ja halt auch Sachen, die sind ohne Bier schön, finde ich. Und ich habe sie auch kennengelernt. So, also ich weiß, wo ich hingehen kann, wo es mir gut geht. So. Und ja, ich bin heilfroh, dass ich dran vorbeigeschrammt bin an Alkohol und Drogen, weil ich ja halt auch sehe, was es mit den Leuten macht. Nun ist ja Kleinkunst und Kabarett keine Szene, die dafür berüchtigt ist. Mhm. So, also Sex, Drugs und Rock'n'Roll, das findet, glaube ich, eher woanders statt. Mhm. Ja, und es ist...
Wie ist das dann, wenn Sie haben gesagt, so Ihr Rückzug ist dann so das Schreiben, das Dichten, wenn es wirklich schön ist. Setzen Sie sich dann in, ist es wirklich ein Platz, an den Sie sich setzen, ein Schreibtisch, irgendein altes Möbel oder ein neues oder irgendwas?
Das kann überall stattfinden, auch in vollbesetzten Zügen. So, also das ist einfach ein Ort in meinem Korb, an den ich mich zurückziehe. Auch wenn eigentlich andere Sachen dran sind und andere Sachen gemacht werden müssen. Das hat auch was Eskapistisches tatsächlich.
Dann sitzen Sie da und tüfteln und lauschen der Sprache hinterher und freuen sich, wenn, also nur Rhabarber und Barbara, jetzt nicht so schwierig, aber...
Genau, wenn sich was reimt.
Wenn sich was reimt.
Das ist,
und es auch noch Sinn ergibt.
Genau.
So Reime, sinnlose Reime kann man viele machen. Aber so. Und das geht überall und das machen Sie überall. Und haben Sie dann einen Blog? Ich frage also einfach so, wie arbeitet der Mann?
Früher hatte ich immer so ein DIN A4-Ringbuch dabei, an das ich alle meine Ideen geschrieben habe.
Und jetzt?
Tippe ich die ins Handy. So, oder in den Computer, wenn ich ihn dabei habe.
Und dann einfach so, gibt es so dieses Notizending, das Notizenfach. Mache ich auch so.
Ja.
Habe ich mir irgendwas rein. Ich denke, diese Frage muss ich ihm unbedingt noch stellen.
So. Mir hat mal jemand gesagt, Diamanten entstehen nur unter hohem Druck. Das fand ich sehr schön. So, also das Talent, was ich habe, ist auch aus einer Not heraus geboren. Wäre ich anders aufgewachsen, hätte ich andere Eltern gehabt, wäre es vielleicht gar nicht nötig gewesen, das für mich zu entdecken.
Diese Insel, sich auf diese Insel zu flüchten. Möchte man glatt sagen, schön, dass Sie diese Insel entdeckt haben, sonst gäbe es möglicherweise den Bodo Wartke nicht, sondern dann wäre der Physiker. Und
also es rettet mich auch. So. Vielleicht gäbe es mich dann auch selber nicht mehr, keine Ahnung. Vielleicht wäre ich dann in irgendwas abgestürzt oder so, keine Ahnung. Also das ist, ja, es hat diese beiden Seiten. Ne? Es ist aus der Not geboren, es ist aber auch aus der Freude geboren.
Und beides können Sie transportieren. Das spürt man ja auch, dass in vielen Ihrer Lieder, dass da ein Druck dahinter steht, den Sie rausbringen müssen, den Sie fröhlich dann am Ende auf der Bühne rausbringen.
Ja, und auch die Gemeinschaft, die es stiftet. Also so ein Lied wie Die Muster sind mächtig aus meinem aktuellen Programm. Da können ganz viele Leute dran andocken, weil sie was, einfach was Ähnliches erlebt haben. Also so ähnlichen Struggle haben wie ich.
Danke, dass Sie das so offen erzählen. Ja.
Danke, dass ich das hier so offen erzählen kann.
Ja, fühlt sich das jetzt für Sie, die Zeit vor Barbara und das, was jetzt kommt, wie so ein Einschnitt an, so diese lange Zeit des Wartens auf den großen Ruhm? Und ich habe die ganze Zeit schon hart gearbeitet, haben Sie, und jetzt endlich, hat ewig gedauert.
Naja, ich war ja vorher nicht unerfolgreich. So, also das hat ja nun wirklich sehr früh funktioniert, halt schon mit 19 ging es los und auch sehr kurz danach konnte ich im Prinzip schon davon leben. Nun war halt Berlin auch damals wesentlich preiswerter als heute. Aber ich war künstlerisch immer autark von Anfang an und hatte von Anfang an das große Privileg, mich überwiegend, wenn nicht sogar ausschließlich, den Dingen widmen zu können, die ich mag und damit genug Geld zu verdienen, sodass ich Dinge, die ich blöd finde, nicht machen muss. Und wer kann das schon von sich sagen? So, also das ist einfach, also dieses Lebensziel im Grunde habe ich erreicht. Ich habe es erreicht, bevor ich es mir gesteckt habe. Und jetzt der internationale Erfolg ist so ein Add-on letztendlich. Also das ist natürlich total wundervoll, super, aber eben nichts, worauf ich hingearbeitet habe und als es dann eintrat, dachte, endlich.
Weil Sie einfach so bei sich waren mit dem, was Sie tun. Korrekt?
Ja.
Spürt man, wenn Sie auf der Bühne sitzen?
Ich glaube, das spürt man immer. Also nicht nur bei Leuten auf der Bühne, sondern man spürt, aus welchem Motiv heraus die da sind und ob sie gerne tun, was sie tun. Ja. So, man merkt den Leuten an der Kasse bei Aldi an, ob die da gerne sind. Also in jedem Beruf. So, und oder ob Leute, die auf der Bühne sind, nur da sind, weil sie toll gefunden werden wollen, weil sie Applaus bekommen wollen. Nicht, weil es ihnen um die Sache geht, die sie mit ihrem Publikum teilen möchten, sondern weil sie angehimmelt werden wollen, weil sie narzisstisch sind.
Weil es ein Job ist.
Weil es ein Job ist.
Für manche ist es ein Job, einfach auf die Bühne zu gehen und zu sagen, ja, ich muss das jetzt machen.
Stimmt, oder weil sie also im schlimmsten Fall mit etwas erfolgreich geworden sind, was sie doof finden. So, ja, also das kann ja auch sehr tragisch enden. Ne?
Ja,
also
ja,
wenn man
ja,
da so an Rex Gildo denkt, so der es gehasst hat, mit Hossa Hossa auf die Bühne zu gehen. So, dass ausgerechnet das sein großer Hit wurde. Oder auch Roy Black, der eigentlich eine ganz andere Musik machen wollte, als die, mit der er bekannt geworden ist. Und ich glaube, damit tut man sich dann selber keinen Gefallen. Also ich hätte andere Lieder schreiben können, die ich aber doof finde. So, und dann habe ich gedacht, nee, also dann finde ich lieber da statt in meiner Nische und mache aber genau das, was ich gut finde und werde auch, und es kommen genau die Leute, die das auch gut finden, was ich mache. So, und da fühle ich mich wohl. Ich muss gar nicht, also ich habe ja auch nicht die große Bekanntheit angestrebt. Ich fand das immer ganz angenehm, nicht so bekannt zu sein. So, also bekannt zu sein bei den Leuten, die das mögen, dieses Entertainment, so innerhalb der Bubble. Aber dass eben halt so gewisse Fernsehsender und Printmedien gar nicht wissen, wer ich bin. Das fand ich eigentlich ganz gut. Und jetzt wissen die das aber.
Und man erkennt sie auch wieder. Das ist schon, Bodo Wartke hat einen hohen Wiedererkennungswert. Und jetzt sehe ich auch die lila Socken. Auch das ist ja was.
Ein bisschen bunt bin ich heute schon. Ne?
Bisschen, ja. Auch ein Wiedererkennungswert. Aber wenn man die nicht sieht, wenn er nicht sieht, sitzt.
Weiß ich nicht. Bin ich so, habe ich so eine markante Physiognomie, dass man mich wiedererkennt?
Ja.
Okay. Ja. Ich werde hin und wieder verwechselt, ne? So mit. Also jetzt durch den internationalen Erfolg haben mich Leute, meinten doch, das ist doch Colin Firth oder das ist doch Louis Theroux. Oder ist doch Edward Snowden.
Ja, so ein bisschen.
Stimmt. Ne?
Colin Firth, ja.
Das ist natürlich ein Kompliment.
Ja, sehr schön. Hat der sich schon gemeldet?
Nein.
Aber kann das nicht so gut.
Ich habe Louis Theroux angeschrieben, der ist britischer Journalist. Und hat seinerseits auch vor ein paar Jahren einen viralen Rap-Song gelandet im Netz, auch völlig unbeabsichtigt, über einen Hit-Song, den er gemacht hat. Und er ist halt so völlig, also er entspricht gar keinem Hip-Hop-Klischee, überhaupt nicht. Und der Song ging tierisch durch die Decke. Und viele Leute dachten, ich wäre er, wir sehen uns in gewisser Weise ähnlich. Und dann lernte ich dadurch seinen Song kennen und habe tatsächlich ihn dann gefragt, ob ich den auf Deutsch übersetzen darf. So, ich wurde seiner selbst nicht habhaft, aber seines Managements. Und die hat zurückgeschrieben, seine Managerin, hat gesagt, ja klar, ey, übersetzt den auf Deutsch übrigens, bin großer Fan von Barbaras Rhabarber.
Alle sagen, guten Tag, ich bin Bodo Waske, wenn Sie meinen Namen nicht kennen, ich bin der Typ von Barbaras Rhabarber.
Das ist inzwischen auch ein Türöffner. So, also wenn wir in die Schweiz reisen, gehört ja nicht zur EU, müssen wir halt unser Zeug verzollen, also auch technisches Equipment und so, das sogenannte Kané. Also man ist stundenlang an der Grenze damit beschäftigt, die Sachen halt einzuführen und auch wieder rauszuführen. Also du musst eben klar machen, wir diese Sachen, die wir hier dabei haben, das verkaufen wir nicht in der Schweiz. Mhm. Wir brauchen das aus beruflichen Gründen und nehmen das auch wieder mit. So, das musst du alles...
Fürs Fernsehen genau das Gleiche.
Oh, der dauert anstrengend. Wahnsinnig anstrengend. So, also deswegen EU, verdammt gute Idee. So, lass damit mal weitermachen. Bin ich großer Fan von. Naja, jedenfalls wollen die natürlich an der Schweizer Grenze dann genau wissen von meinen Technikern. Aha, sie sind Techniker für einen Künstler. So. Für wen denn? Bodo Wartke. Aha, wer ist das denn? Der Typ von Barbaras Rhabarber. Ah, ach so, ja, der ist super. Schöne Grüße.
Schöne Grüße.
Ja.
Wir glauben euch das. Genau. Gibt es irgendein Obst oder ein Gemüse, das Sie jetzt noch verreimen wollen? Oder das sich widersetzt?
Es gibt andere Dinge, die ich gerade verreime. Oder die ich sehr reizvoll fand zu verreimen. Und zwar vor allem solche, die normalerweise nicht verreimt werden. Also gerade so ein Wort wie Rindfleisch, Etikettierungsüberwachungsaufgaben, Übertragungsgesetz, was ja so alle deutschen Klischees in sich vereint.
Darf ich bitte? Ja. Rindfleisch, Etikettierungsüberwachungs,
Aufgaben.
Überwachungsaufgaben, Übertragungsgesetz. Jetzt habe ich, glaube ich, das erste Mal verstanden, worum es da geht.
So, und so ein Wort, was so eben alle deutschen Klischees in sich vereint, was maximal unsexy ist, so ein Wort nicht nur zu verreimen, sondern auch zum Klingen zu bringen. Und zwar so, dass man das mitsingen kann. Also das macht mir halt total Spaß. So, also die Reime zu finden, die vor mir keiner gefunden hat. Die Gedichte und Lieder zu schreiben, die sonst keiner schreibt. Aus gutem Grund.
Aus gutem Grund. Sprache sexy machen. Wie haben Sie das entdeckt? Wie kam das, dass Sie, Sie haben ja schon erzählt, dass das zeitig da war, aber können Sie sich erinnern, wo Sie gedacht haben, das ist ja süß.
Naja, mir ist ja bei allem, was ich tue, erstmal wichtig, dass es mir selber Spaß macht. Mhm. Und wenn es dann auch einem Publikum gefällt, umso besser. Und so gehe ich auch an die Sachen ran, also auch an Hochkultur. Wir haben damals im Deutschunterricht König Ödipus gelesen und ich fand das wahnsinnig kompliziert und sperrig und schwierig. Und habe mich damals schon gefragt, wie müsste es denn sein, damit es mir gefällt.
Die Story ist ja gut.
Eben, die ist total gut. Mhm. So, und bin damals auf die Idee gekommen, als 15-Jähriger, ich schreibe das mal um. Ich schreibe das so um, dass ich das geil finde. Ich übersetze das in zeitgemäße Sprache, in Reimform. Ich möchte, dass Musik dabei ist und los.
Und ist das Ödipus-Programm, stammt das aus der Zeit?
Aus der Zeit, da hatte ich die Idee.
Ach.
So, und meine Lateinlehrerin hat mich ermuntert, hat gesagt, das ist geil, mach das mal fertig, gute Idee. So.
Gibt eine Eins.
Ich präsentiere die Hochkultur eben so, wie ich sie selbst gern präsentiert bekommen hätte. Nämlich mit Spaß. Und das kommt ja nun häufig im edukativen Kontext, gerade in der Schule, zu kurz. So, da wird halt einfach reingeprügelt in die Kinder. Nein, das ist hier bildungsbürgerlicher Kontext, das müsst ihr lernen. Es macht überhaupt keinen Spaß. Egal. So, und ich habe halt gedacht, aber es könnte so viel Spaß machen. Lass es doch mal so machen, dass es Spaß macht. Weil die Sachen sind ja eigentlich total geil.
Auch und es geht ja auch nicht kaputt dabei.
Nein. Also, und ich habe auch erst dann als junger Erwachsener oder auch heute erst ein Verständnis für gewisse Autoren entwickelt, warum das cool ist. So, Schiller zum Beispiel. So, den wir gehasst haben in der Schule. Wir mussten immer als Strafarbeit die Bürgschaft auswendig lernen, bis ich wirklich mal verstanden habe, worum geht es in diesem Gedicht. Und es ist unfassbar spannend.
Es ist
so spannend. Also man ist scheiß gebadet danach.
Ja, natürlich. Ja.
Erstmal die Botschaft.
Ja.
So, und auf den letzten Drücker rettet er seinem Freund das Leben. Man denkt, oh Gott. So, oh Gott sei Dank. Und vorher wäre er fast gestorben und ertrunken und die Brücke ist in Fluss gefallen.
Tolle Dramaturgie.
Ja, es ist, und dann auch noch so gut gereimt. Es ist ja dann auch noch ein richtig ausgechecktes Reim Schema, also auch Schiller macht sich das ja nicht leicht, aber er zieht es durch. Ah. So, und die Sprachgewalt und die Wortgewalt. Mann, ist das eine gute Sprache, die wir da, was für eine tolle Sprache, die wir da sprechen. So, und wie, was für ein Privileg, sie verstehen zu können. So, und was für ein Privileg, solche Autoren zu haben, die sie zum Leuchten bringen können. Ja. So, und ja, das hat mich immer interessiert. Wie muss es sein, damit ich daran Spaß habe? Und wenn es so ist, dass ich keinen Spaß dran habe, dann schreibe ich das halt um. So wie ich das auch mit der Zauberflöte gemacht habe. jetzt jüngst. So, und, ja.
Weil Opernlibretti sind natürlich auch was anderes. Da geht es ja weniger um die Botschaft, als irgendwie muss die Musik gefüllt werden.
Ja, aber wie geil wäre es, wenn es auch noch um die Botschaft ginge? Ja. Also wenn nicht der Text egal wäre, sondern sich Text und Musik auf Augenhöhe begegnen könnten. Mhm. Denn auch die Musik bringt ja den Text zum Leuchten. So, die Musik bringt ja das im Idealfall zum Vorschein, was dem Text eh schon innewohnt. So. Und ich finde es halt schön, ja, die Sprache zu musikalisieren. Und Reime sind ein ganz mächtiges Tool dafür. So, Reime bringen die Sprache zum Klingen.
Verstehe ich es richtig? Bei Ihnen ist zuerst die Sprache da und dann kommt die Musik dazu?
Meistens. Es geht auch umgekehrt. Das ist ein völlig anderer Vorgang und beide führen im Idealfall zum gleichen Ergebnis. Ist beides auch sehr spannende, reizvolle Vorgänge. Also eine Melodie zu haben und sich zu fragen, okay, welcher Text passt dazu? Welches Gefühl wird hier transportiert? Macht total Spaß. So, das ist ja in den beiden Fällen ein Suchen und ein Finden. So, und der andere Weg ist halt, einen Text zu haben und dem Text die Musik, die ihm schon innewohnt, abzulauschen. So, wie klingt das, wenn ich es so sage, wie ich es meine? So, wo will das hin? So. Das ist wie im letzten, wie Bildhauerei. So, Michelangelo soll mal gesagt haben, auch die Frage, wie haben Sie den David erschaffen, Ihr großes Meisterwerk? Wie haben Sie das denn gemacht? So aus dem Stein, wie geht denn sowas? Und er hat gesagt, naja, ich habe halt alles vom Stein weggenommen, was nicht David war.
Der war ja schon drin.
Der war schon drin.
Ich musste ihn nur rausholen.
Und so fühlt sich das tatsächlich auch in meinem künstlerischen Schaffensprozess an. So, also ich fühle mich da auch sehr von Zuversicht getragen. Ich habe so, das ist ganz irre. Ich habe das Gefühl, ich bin kein esoterischer Mensch, aber ich habe das Gefühl, die Dinge wollen sich ereignen und suchen sich die Leute, die dafür gerade auf Empfang sind. So, und wenn der eine keine Zeit hat, dann gehen die zum nächsten. So, und mir begegnen die Reime ja auch ganz häufig. Ich habe gar nicht immer das Gefühl, ich musste ganz lange nach ihnen suchen und es war ein zähes Ringen, das ist es unter Umständen auch, aber meistens begegnen sie mir zufällig, während ich mit was anderem beschäftigt bin. So, also ich laufe in irgendeine Richtung los, so aus Neugier, mal gucken, was mir da begegnet, da war ich noch nicht, so das will ich irgendwie sagen, reimt sich was drauf, so nö, oh, geh ich mal da lang, so und dann so merken, oh, guck mal hier, ey, ist ja krass, so und nur so noch ein Doppelreim, nach dem habe ich gar nicht gesucht und habe ihn trotzdem gefunden. So, also es ist ein ganz beglückender Prozess, so es drauf ankommen zu lassen.
Und die Dinge auf einen zukommen zu lassen.
Ja.
Zu sagen, so, was kommt denn jetzt um die Ecke? Vielleicht kommt heute noch was um die Ecke bei Bodo Wartke. Bevor ich in die Schlusskurve fliege, muss ich noch ein bisschen von meiner Rampe abarbeiten, wo ich gedacht habe, ja, ich habe mir unter anderem Gedanken über Ihre Halswirbelsäule gemacht. Sie gucken unentwegt auf der Bühne über Ihre rechte Schulter und spielen dabei Klavier. Gedacht, hat er jetzt einen guten Physiotherapeuten, der immer mit dabei ist, oder funktioniert es einfach?
Ich glaube, ich bin oder tatsächlich, hinterher? Wenn ich nach rechts gucke, mobiler, als wenn ich nach links gucke. Das kann sein. Ich habe darüber in einem meiner frühen Programme auch mal so Scherze gemacht, dass der Kopf dann so einrastet und ich nicht mehr über die linke Schulter gucken kann. Und dass es halt in der U-Bahn immer schwierig ist. Also wenn ich einen Fensterplatz habe, kein Problem. Aber sobald ich neben jemand anderem sitze, wird der natürlich irgendwann unruhig und fragt, was ist los? Ja, ich bin Klavierkabarettist. Ach so, ja dann.
Ja. Aber es macht Ihnen keine Probleme?
Nein, zumindest bisher nicht. Man ist natürlich auch
körperlich
herausgefordert. Also ne, ich arbeite viel im Sitzen, dadurch, dass ich im Klavier sitze. Ja. Ich habe zum Glück auch einen guten Lehrer, bei dem ich hin und wieder Unterricht nehme. Der,
was für Unterricht?
Thomas Lange heißt er, der unterrichtet Resonanzlehre.
Und was bringt, ist Resonanzlehre?
Er bringt Musikerinnen und Musikern bei, sich klangunterstützend zu bewegen, also sich so zu bewegen, also für den Aufbau einer musikalischen Muskulatur. Also man kann sich eben ungünstig am Instrument bewegen, wie bei allen anderen körperlichen Tätigkeiten auch, oder eben günstig. Günstig heißt frei, offen, entspannt, getragen von der Schwerkraft. Und das schlägt sich halt sofort im Klang nieder. Also der Klang bildet ja ab, wie wir gerade drauf sind. Also gerade bei guten Instrumenten, die sind ja einfach so nuancenreich, dass sie alles abbilden. Also darum geht es ja letztendlich auch. Also das Gefühl in Klang zu übersetzen. Und wenn es uns nicht gut geht, dann hört man das auch unserem Klang an. Der Stimme natürlich zuvorderst, aber auch allen anderen Instrumenten. Und häufig sind wir uns ungünstiger Bewegungsmuster gar nicht bewusst, weil wir sie im Alltag unbewusst adaptieren, auch von unserer Umgebung. und gar nicht merken, wenn wir gerade irgendwo halten oder verspannt sind oder den Atem nicht fließen lassen. Und er ist jemand, der halt in der Arbeit ein Bewusstsein dafür erzeugt. Also wenn er einen beobachtet beim Musizieren, ne, ich sitze am Klavier und singe einen Song, sagt er zu mir Sachen wie, lass mal dein rechtes Knie locker. Und ich denke, what? Ich habe gar nicht gemerkt, das wusste ich ja gar nicht. So, und sowas kriegt er eben mit und kann einem dann halt auch helfen im Unterricht, das selber an sich zu bemerken. So, und damit ist er letztendlich therapeutisch tätig, weil Menschen ihre körperlichen Beschwerden verlieren, die zu ihm kommen. Also ich war mit meiner Sehnenscheidenentzündung bei ihm so und hatte danach keine Probleme mehr und auch seitdem nie wieder. So, oder auch Leute, die mit Wirbelsäulenproblemen zu ihm kommen, Bandscheibenvorfälle. Und das war nie seine Absicht. Also er wollte eigentlich immer nur den Klang der Leute verbessern. Und en passant verschwinden auch die körperlichen Malaisen. Das finde ich total krass. Also auch wie das einfach alles zusammenhängt.
Ja, das rechte Knie. Und die Verspannung im rechten Knie, also die sich im rechten Knie zeigt.
Ja, oder wie sich einfach das Festhalten des rechten Knies auf die Stimme auswirkt, die dann nicht fließen kann.
Verrückt, was alles gibt. Das passt, das nächste Stichwort, was noch auf der Rampe liegt, tanzen. Sie tanzen gern, haben Sie vorhin gesagt?
Ja, seit ich ein Kind habe, nicht mehr so regelmäßig, aber vorher schon sehr leidenschaftlich. Swing. Lindy Hop.
So, Lindy also, Hop, was ist Lindy Hop?
Lindy Hop ist einer der Tänze, die auf Swing-Musik getanzt werden. Im Grunde der Urgroßvater von allen Tänzen, die daraus hervorgegangen sind, wie etwa auch Rock'n'Roll, Jive.
Ah, okay.
So, Jitterbug. Gibt ja ganz viele Tänze, die auf Swing-Musik getanzt werden können. Auch Shag und Balboa, was ich vorher alles gar nicht wusste. Charleston.
Sie kennen so viele Worte, die ich noch nie gehört habe. Ja. Shag, Balboa, sind alles Tänze.
Ja.
Okay.
Die an so unterschiedlichen Zeiten, an unterschiedlichen Orten in den Vereinigten Staaten entstanden sind.
Warum ist es Swing und nicht Walzer? Können Sie das beschreiben?
Weil Swing letztendlich die Übersetzung in Bewegung ist, was in dieser Musik stattfindet. Nämlich die unbändige Spielfreude, die Lust an der Improvisation. So, also das überträgt sich einfach auf den Körper. So ist das ja damals entstanden, im Savoy Ballroom in Harlem, New York. Übrigens wo halt zu einer Zeit, wo halt das nicht selbstverständlich war, dass Schwarze und Weiße gemeinsam musizieren und sich in einem Raum aufhalten. Mhm. Da war das einfach gang und gäbe. So, da wurde einfach getanzt und Hautfarbe, egal. Mhm. Und da sind dann halt auch die krassesten Bands aufgetreten. Count Basie, Chick Webb, Duke Ellington so und haben sich auch gegenseitig gebattelt. So. Mhm. Und dazwischen die Tänzer, die halt sich letztendlich diesen Tanz dazu ausgedacht haben. Und auch ganz viele krasse Figuren sind infolge von Fehlern entstanden. Die haben halt irgendwas gemacht. So, es gibt so einen Move, der heißt The Snatch. So, also ist auch sehr artistisch. Und eigentlich ist da was schiefgelaufen. So, also ein Tänzer fängt seine Partnerin auf und schmeißt sie sofort wieder weg. So, das sieht super krass aus. Und alle danach, wow, wie geht das denn? So, und der es erfunden hat, hat gesagt, ja, ich habe es eigentlich verzockt. Und so. Aber warum nicht den Fehler kultivieren und als Quelle von Kreativität nutzen. So, also da findet all das statt, was ich ohnehin tue. Und wenn man Lindy Hop-Tänzern zuschaut beim Tanzen, die sind alle am Grinsen. Die haben die ganze Zeit Spaß. Und man führt miteinander ja letztendlich ein gutes Gespräch. Also man tanzt zu zweit und bringt sich gegenseitig auf Ideen. So, es ist eben nicht so, der eine führt, der andere folgt. Nein, sondern man entwickelt was gemeinsam. Man erschafft was gemeinsam, was alleine nicht geht. Der eine macht was, der andere, hey cool, ja cool, und verwandelt das und nimmt es auf und spielt den Ball zurück. Also es ist letztlich ein Umgang, den man sich ja auch im alltäglichen Leben wünscht miteinander. Man hört einander zu, man interessiert sich füreinander, man bringt sich auf Ideen, man hat Spaß miteinander. Und das findet dort eben körperlich seinen Ausdruck. Also alles, was ich ohnehin toll finde. Außerdem liebe ich diese Musik, ich finde die ganz, ganz fantastisch. Und ja, bevor ich diese Art zu tanzen kannte, hatte ich auch Tanzunterricht zu Standard und Latein, was man damals eben so hatte in der Schule. Aber dann habe ich das erste Mal Leute so tanzen sehen und dachte, Alter, krass, was ist das denn?
Das macht dann Spaß.
Das möchte ich lernen. Ja. Und und Leute, die Swing tanzen, trinken alle keinen Alkohol. Das brauchen die nicht. Da, wo Swing getanzt wird, die trinken alle Wasser. Das brauchen sie, weil sie natürlich viel in Bewegung sind. So. Aber Alkohol trinkt da keiner.
Ich muss mir das angucken.
Ja, also gerade in Berlin geht das sehr, sehr gut.
Wunderbar. Letzte Frage. Kurzer Blick auf die Uhr. Letzte Frage. Ja. Im
Sie machen sich auf ganz viele Dinge in Reim. Sich auf etwas in Reim machen heißt etwas besser verstehen, hat was mit Erkenntnis zu tun. Was verstehen Sie selbst besser, wenn Sie sich in Reim auf etwas gemacht haben?
Naja, also erstmal gebe ich dem Ganzen eine klangliche Form, die dafür sorgt, dass es zumindest schon mal schöner klingt oder interessant klingt, dass es memorierbar ist. Mhm. Und ich formuliere es ja um. Also ich formuliere es so, dass es sich reimt. Im Idealfall aber nicht bei gleichzeitiger Verwässerung der Aussage. Also mir ist ja sprachliche Präzision und dass es sich dann auch noch reimt, gleichrangig wichtig. Also ich mache nicht Konzessionen auf der einen Seite zugunsten der anderen, sondern denn schon, beides muss stattfinden. Und in dem Moment, wo man eben auch versucht, etwas für sich anders zu formulieren, dringt man ja tiefer in die Materie ein und beschäftigt sich damit und wägt auch genau Worte ab. Ist es eher das? Ist es das? Welches Synonym brauche ich? Welches bringt am klarsten zum Ausdruck, was mir wichtig ist? Also nicht nur klanglich, sondern eben auch inhaltlich. Also man beschäftigt sich automatisch mehr mit dieser Sache, während man damit darauf hinarbeitet, sie in diese Form zu gießen. So, also man wird kompetent. Ja, also es ist ein Akt des selber verstehen Wollens, mit der Beschäftigung damit, des Durchdringen Wollens, der positiven Umdeutung, der Verinnerlichung, es sich zu eigen machen und es in einer besonderen Art und Weise zu vermitteln, sodass es eben die gleiche Freude stiftet im Idealfall, die sie mir stiftet, schon als ich es geschrieben habe, die zu einer Auseinandersetzung mit dem Thema einlädt, die bei den Leuten nochmal eine andere Wahrnehmung öffnet. So, also es macht einen Unterschied, ob man etwas in der Zeitung liest oder im Internet oder im Fernsehen sieht, in einem Buch. Also die Darreichungsform ist halt einfach eine besondere, so und im Idealfall eine lustvolle. Also ich mach's mir schön mit meinen Reimen.
Und Sie machen es sich und anderen schön.
Ja, hoffentlich.
Jetzt können wir auch wieder atmen. Vielen Dank, Bodo Wartke.
Gern geschehen.
Fast so schön wie Bodo Wartke reimt bei uns auch ein Hasenmädchen namens Grünäugelein. Die Reime sind klasse, was dabei rauskommt, selten und ich weiß, wovon ich spreche. Können Sie nachprüfen im Krümel-Podcast von MDR Sachsen hier in der ARD-Audiothek. Jeden Sonntag neue frische Reime und vor allem Weltklasse-Ideen.
Naja. Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.